Ich lese Epheser 4, Vers 7 bis 16 nach der Übersetzung Basisbibel. Jeder Einzelne von uns hat die Gnade in dem Maß erhalten, wie Christus sie ihm schenkt. Darum heißt es, er ist in die Höhe hinaufgestiegen, einen Zug von Gefangenen führt er mit sich, den Menschen brachte er Gaben. Er ist hinaufgestiegen. Was bedeutet das denn anderes, als dass er auch zu den Abgründen der Erde hinabgestiegen ist? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hoch über alle Himmel hinaufgestiegen ist. Denn er sollte alles mit seiner Gegenwart erfüllen. Und er selbst hat jedem eine besondere Gabe geschenkt. Die einen hat er zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten oder zu Verkündern der guten Nachricht und wieder andere zu Hirten und Lehrern. Deren Aufgabe ist es, die Heiligen für ihren Dienst zu schulen. So soll der Leib von Christus aufgebaut werden. Schließlich sollen wir alle vereint sein im Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn. Wir sollen zu vollendeten Menschen werden und erwachsen genug, Christus in seiner ganzen Fülle zu erfassen. Denn wir sollen nicht mehr wie unmündige Kinder sein, ein Spielball von Wind und Wellen im Meer zahlreicher Lehren. Sie sind dem falschen Spiel von Menschen ausgeliefert, die sie betrügen und in die Irre führen. Dagegen sollen wir uns an die Wahrheit halten und uns von der Liebe leiten lassen. So wachsen wir in jeder Hinsicht dem entgegen, der das Haupt ist, Christus. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und durch Sehnen zusammengehalten und gestützt. Dabei erfüllt jedes einzelne Teil seine Aufgabe, entsprechend der Kraft, die ihm zugeteilt ist. So wächst der ganze Leib heran, bis er durch die Liebe aufgebaut ist.
Liebe Gemeinde, in Kanada habe ich unter anderem bei Michael Green studiert. Er war Professor für Evangelisation. Er empfahl uns, immer up to date zu sein mit den James Bond-Filmen, weil sie sich für evangelistische Ansprachen eignen könnten. Es war nicht der einzige Grund, dass ich alle James Bond-Filme mindestens einmal gesehen habe. Heute ist so eine Predigt, wo ich mir den Ratschlag von Michael Green zu Herzen nehme. Ich beschränke mich heute Morgen auf 3 James-Bond-Filme. Das heißt nicht, dass diese Predigt im engeren Sinn evangelistisch sein will, aber ich möchte die Botschaft unseres Textes hervorheben. Ich habe in der vergangenen Woche nicht nur James-Bond-Filme geschaut, sondern ich habe mir auch den Text von Epheser 4, 11 bis 16 gründlich erarbeitet, aber den Schalter habe ich nicht mitgenommen. So. Das Griechische in diesem Text, die Verse 11 bis 16, sind eine einzige lange Satzperiode. Es gibt einen Hauptsatz und eine Fülle von Nebensätzen und präpositionalen Ausdrücken. Ich verschone euch mit grammatikalischen Details. Es ist sprachlich ein anspruchsvoller Text, wo es auch nicht immer möglich ist, nur eine Interpretation zu finden. Das Thema des Satzes ist Wachstum des Leibes. Wir kennen dieses Bild von Kindern oder Pflanzen, die bei guter Pflege wachsen. Im Geheimdienst Ihrer Majestät. Dieser Film aus dem Jahr 1969 spielt zum Teil auf dem verschneiten Schildhorn, was eine prächtige Kulisse abgab. James Bond ist der Agent 007 des britischen Geheimdienstes. Der Darsteller von James Bond war damals George Lazenby. James Bond hatte in all seinen Filmen eine Überzeugung für seinen Auftrag. Im Vers 11 heißt es, dass Gott Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer gegeben hat. Es ist nicht von einzelnen Personen die Rede, sondern jeweils von einer Gruppe. Alle Begriffe stehen nämlich im Plural. Was sind das nun für Personen, die Paulus aufzählt? Sind das Ämter in der Gemeinde oder sind es Aufträge, die Menschen in der Gemeinde in Ephesus erfüllen? Es gibt verschiedene Antworten auf diese Fragen. In katholischen Verlautbarungen wird hervorgehoben, dass es der erhöhte Christus ist, der Menschen in ihre Ämter einsetzt. Neben diesen Ämtern handelt Christus auch durch Bischöfe. Diese stehen als Nachfolger der Apostel an erster Stelle. Es handelt sich nach dieser Lesart im Epheserbrief also um untergeordnete Ämter. Die reformatorischen Kirchen sehen in dieser Liste im Epheserbrief auch Ämter. Die Ämter werden aber anders gegliedert als in der katholischen Kirche. Diese Ämter braucht es für das Funktionieren der Kirche. Nach Johannes Calvin gab es zu seiner Zeit nur noch das Amt des Hirten und Lehrers und das wird vom Pfarrer erfüllt. Die anderen drei Ämter des Apostels, des Propheten und des Evangelisten waren zwar am Anfang der Kirche wichtig, aber heute treten sie, so Calvin, nur noch sporadisch auf. Alles konzentriert sich im reformatorischen Verständnis auf das Pfarramt und dazu rede auch dieser Text. In den Freikirchen ist vom fünffältigen Dienst die Rede, der für die Gemeinde wesentlich ist. Diese Kirchen sind sich aber nicht einig, wie dieser Dienst genau ausgeübt werden soll. Es könnten Ämter oder Funktionen sein, die in der Gemeinde vorkommen sollen. Andere sehen in diesen Funktionen Dienste, die ein übergemeindliches Netzwerk übernehmen kann. Vollmächtige Apostel betreuen dann mehrere Gemeinden. Soweit diese Interpretationen. Wir könnten uns jetzt natürlich genüsslich zurücklehnen und zeigen, dass all diese Interpretationen zu einem gewissen Grad auch falsch sind. Das will ich aber heute nicht tun. Diese Kirchen kommen alle von einer Tradition her. Sie haben ihre Gemeinden nach bestem Wissen und Gewissen gebaut. Sie haben versucht, den Text von Paulus für ihre Gemeindesituation zu interpretieren. Nach dem Motto, was heißt das für uns heute? Und diesen Weg will ich auch beschreiten. Der Text stammt aus dem ersten Jahrhundert nach Christus und wir leben im 21. Jahrhundert. Da braucht es sorgfältige Interpretation. Natürlich müssen wir den Text genau lesen. Es steht zum Beispiel wörtlich nichts von Ämtern in diesem Text von Paulus. Und Paulus führt in anderen Briefen noch andere Listen von Gaben an, sodass wir zum Schluss kommen, das ist nicht eine vollständige Gabenliste, sondern nur exemplarisch. Aber diese fünf Dienste hält Paulus für das Wachstum der Gemeinde für wichtig. Für uns stellen sich zwei Fragen. Erstens, wo sind in unserer Gemeinde die Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer? Und als zweite Frage, in welchem Auftrag sehe ich mich? Wir alle stehen nämlich im Geheimdienst Gottes, wie das James Bond sagen würde. Wir stehen alle im Dienst Gottes. Wir können Gott bitten, dass er Menschen beruft und dass er mir meine Aufgabe zeigt. Wichtig für diese Dienste ist, dass es Gott ist, der Menschen mit diesen Gaben betraut. Wir setzen uns nicht eigenmächtig ein, Gott beruft. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass diese Dienste dem Wachstum der Gemeinde dienen sollen. Es geht nicht darum, dass einzelne Superstars auf den Sockel gehoben werden, sondern dass alle von diesen Diensten profitieren. Es gibt auch immer wieder Probleme in Gemeinden, wenn einzelne Personen die Macht an sich reißen wollen. Wie kann das Wachstum der Gemeinde durch diese Dienste gefördert werden? Ein Ausleger beantwortet die Frage mit Gewinnung und Schulung von Mitarbeitern, die Verbesserung von Information und Kommunikation, das ständige Inspirieren und Impulse geben. Das ist doch mal ein guter Anfang dafür, was aus diesen Gaben kommen kann. Zweitens, stirb an einem anderen Tag. Im Bond-Film Stirb an einem anderen Tag aus dem Jahr 2002 spielt Pierce Brosnan den Agenten 007. Im Anfang landet er per Surfboard an der Küste von Nordkorea. Dort will er einen Waffenhändlerring zerschlagen. Bei dieser Aktion fliegt James Bond auf und nach einer halsbrecherischen Verfolgungsjagd auf Amphibienfahrzeugen rettet sich James Bond durch einen Sprung an einen schwebenden Balken, der eine Glocke zum Klingen bringt. Als er wieder sicher am Boden ist, sagt James Bond trocken, ich muss mal wieder in die Kirche. Diesen Rat haben wir offensichtlich alle befolgt. Da sind wir wieder mitten in unserem Text. Es geht darin um den Aufbau und das Wachstum des Leibes, der Kirche. Wie soll die Kirche wachsen? Geht es darum, dass die Zahl der Mitglieder zunehmen soll? Soll das Kirchengebäude größer und prunkvoller werden? Oder müssen wir uns beim Fundraising noch mehr anstrengen? Das sind quantifizierbare Ziele. Paulus gibt zwei Antworten auf die Frage, wie wir wachsen sollen. Erstens, es ist Gott, der das Wachstum schenkt. Und zweitens, wir können unseren Beitrag leisten. Der Apostel braucht hier das Bild vom Leib für die Kirche und das ist mir beim Lesen so richtig eingefahren. Es geht um einen Leib, der die Kirche darstellen soll. Der Leib ist ein lebendiges Bild. Ein Leib kann wachsen und er muss mit Nährstoffen versorgt werden. Beides ist Paulus in diesem Abschnitt wichtig. Wenn die Kirche der Leib Christi ist, der Leib Christi ist mit Christus als Haupt, dann sind Christus und die Kirche organisch verbunden. Kirche und Christus sind dann nicht wie der Chef und seine Firma. Der CEO hat sein Büro in einem Penthouse mit Blick über die Stadt und die Mitarbeiter teilen sich ein Großraumbüro oder eine Werkhalle. Wir sind nicht das Start-up-Unternehmen von Christus, das auch wieder pleite gehen kann. Christus hat sich auf Gedeih und Verderb mit seiner Kirche verbunden. Warum ist die Kirche so wichtig? Ist das, weil es eine alte, ehrwürdige Institution ist? An Weihnachten und Ostern versuchen Kirchenratspräsidenten am Radio zu erklären, warum die Kirche für unsere Gesellschaft so wichtig ist. Sie weisen da auf die sozialen und karitativen Aufgaben hin, die die Kirchen erfüllen. Sie geben Orientierung für das Leben. Wobei ich mich etwas frage, ob Kirchen wirklich heute noch Orientierung in ethischen Fragen geben. Ich vermisse oft die Ausrichtung auf Christus. Nach Paulus ist die Kirche wichtig, weil sie Christi Leib ist. Christus nimmt hier ein großes Risiko auf sich, wenn er sich mit der Kirche identifiziert. Der erhöhte Christus nimmt in den Menschen, die sich in der Kirche versammeln, Gestalt an. Es sollte sichtbar werden, wie eine Gemeinschaft in der Perspektive von Kreuz und Auferstehung lebt. Und darin hat die Kirche leider auch oft versagt. Aber Gott sei Dank gab es auch immer wieder Lichtblicke, wo Christen sichtbar wurden. Im Nazi-Deutschland zum Beispiel haben Christen Widerstand geleistet. In Südafrika haben Christen zur Versöhnung beigetragen. In unseren Kirchen soll Christus sichtbar werden. Das ist eine große Herausforderung. Der Leib ist eine lebendige Größe. Das ist nicht ein Gebäude oder eine Institution, die für alle Zeit in Stein gemeißelt ist. Der Leib Christi verändert sich und passt sich den neuen Lebensbedingungen an, aber er bleibt der Leib Christi. Im Bild von Paulus ist Christus das Haupt. Der Leib wird durch die Gelenke zusammengehalten. Wenn man das liest und hört, merkt man, das ist nicht ganz unsere Anatomie, aber nach antiker Anatomie versorgen die Gelenke den Leib mit den nötigen Nährstoffen. Das ist medizinisch nicht korrekt, aber wir können das Bild trotzdem verstehen. Interessant sind nun diese Gelenke. Wir sind diese Gelenke, die den Leib mit Nährstoffen versorgen. Das ist eine lebensnotwendige Aufgabe. Unter einem Christen wird oft ein Sünder verstanden, für den Christus am Kreuz gestorben ist. Und wenn er das im Glauben annimmt, dann ist er gerettet. Und das stimmt auch, da möchte ich überhaupt nichts dagegen sagen. Aber unser Text weitet diese Definition aus. Ein Christ ist ein lebensnotwendiges Glied im Leib Christi. Als Christen gehören wir zu diesem Leib. Wir sind nicht Irrläufer im Weltall, sondern wir gehören zu einem größeren Ganzen. Es gibt einen Platz, den ich ausfüllen soll. Christsein schließt eine gewisse Verbindlichkeit mit ein. From Russia with Love. Sean Connery spielte in den ersten James-Bond-Filmen den Agenten 007. Der zweite Bond-Film aus dem Jahre 1963 trug den Titel From Russia with Love. Das könnte auf einer Postkarte aus den Ferien stehen. In den Bond-Filmen geht es auch immer um Liebe, oder das, was Bond darunter versteht. In diesem Streifen ist die Dechiffrier-Spezialistin Tatjana Romanova das Bond-Girl. Sie verliebt sich nach einer spektakulären Mission in den Helden. In unserem Abschnitt geht es auch um die Liebe. Der Ausdruck mit Liebe in Agape, Agape in Griechisch, kommt hier zweimal vor. Die Liebe ist Paulus wichtig. Beim Wachstum des Leibes gibt es auch Störungen. Paulus redet davon, dass wir unmündig sind, hin und her geworfen von Wellen der menschlichen Lehre. Wir kennen all diese Gefahren nur zu gut. Wir hören in der Kirche oder lesen in der Bibel das eine und erleben im Alltag etwas anderes. Jesus redet von Nächstenliebe. Menschen töten andere zu Tausenden in den verschiedenen Kriegen. All das soll uns im Glauben nicht irre machen. Im Vers 15 heißt es, wir sollen die Wahrheit in Liebe sagen. Dieser Satz hat uns im Hauskreis herausgefordert. In diesem Satz gibt es zwei Aussagen, die sich nicht immer leicht verbinden lassen. Einerseits sollen wir die Wahrheit sagen, andererseits sollen wir das mit Liebe tun. Können wir diese beiden Dinge verbinden? Können wir die Wahrheit in Liebe sagen? Wenn ich sage, dem sage ich die Wahrheit ins Gesicht, dann ist nichts Liebevolles zu erwarten. Entweder wir sagen unverblümt die Wahrheit oder wir säuseln mit Liebe. Wir versuchen, beide Aussagen einmal zu trennen. Zuerst die Wahrheit sagen und dann in Liebe, vielleicht kommen wir dann ein bisschen weiter. Was heißt die Wahrheit sagen? Dietrich Bonhoeffer bringt ein eindrückliches Beispiel in seiner Ethik. Ein Lehrer fragt ein Kind vor versammelter Klasse, ob es wahr sei, dass sein Vater oft betrunken nach Hause komme. Das ist zwar wahr, aber das Kind verneint es. Ist das nun eine Lüge? Das Kind empfindet, dass der Lehrer mit dieser Frage eine innere Angelegenheit der Familie an die Öffentlichkeit gezerrt hat, die er nicht durfte. Was in der Familie passiert, gehört nicht vor die Ohren der Schulkameraden. Der Lehrer hat seine Kompetenz überschritten. Bonhoeffer schreibt dazu, man kann nun zwar die Antwort des Kindes eine Lüge nennen, trotzdem enthält diese Lüge mehr Wahrheit. Das heißt, sie ist der Wirklichkeit gemäßer, als wenn das Kind die Schwäche seines Vaters vor der Schulklasse preisgegeben hätte. Dem Maße seiner Erkenntnis nach hat das Kind richtig gehandelt. Die Schuld als Lüge fällt allein dem Lehrer zu. Bonhoeffer nimmt das Kind in Schutz und beurteilt den Lehrer hart. Es ist also nicht so einfach mit die Wahrheit sagen. Der deutsche Theologe Dietrich Bonhoeffer steckt einen Rahmen ab, was das bedeutet für die Gemeinschaft, wenn wir die Wahrheit sagen sollen. Und er nennt drei Punkte. Erstens, ich muss wissen, wer mich zum Sprechen veranlasst und was mich zum Sprechen berechtigt. Hatte der Lehrer das Recht zu dieser Aussage? Zweitens, ich muss den Ort erkennen, an dem ich stehe. Der Lehrer stand vor der versammelten Klasse und hatte damit eine bestimmte Rolle. Und drittens, ich muss meine Aussage in diesen Zusammenhang stellen. War das die richtige Situation, dass der Lehrer diese Bemerkung machte oder eben nicht? Also es ist heikel, die Wahrheit zu sagen, ich muss auch sehen, in welchem Beziehungsnetz, in welchen Beziehungen ich zu diesem Menschen stehe. Was bedeutet mit Liebe? Wenn ich meinen Nächsten beschimpfe, kann das zwar berechtigt sein, in diesem Sinne wahr, aber es geschieht nicht mit Liebe. auch nicht, wenn meine Stimme zuckersüß ist. Mit Liebe ist nicht nur ein Gefühl gemeint, Liebe ist eine Frucht des Geistes. Liebe zeigt sich in Handlungen und Haltungen, nicht nur im Gefühl. Ein Beispiel. Manchmal bringe ich meiner Frau Blumen, weil ich sie liebe. Manchmal bringe ich meiner Frau Blumen, weil ich weiß, dass sie Blumen liebt. Manchmal ärgere ich mich über etwas, dann bringe ich Blumen, weil ich hoffe, dass sie zur Versöhnung beitragen. Es gibt verschiedene Handlungen, die mit Liebe geschehen können. All das kann aus Liebe geschehen, obwohl die Gefühlslage unterschiedlich ist. In den Bond-Filmen bedeutet natürlich Liebe oft Sex. Und gerade hier, und das ist noch interessant und damit möchte ich auch schließen, ist die Wahrheit sagen auch sehr wichtig. Ein Sexualwissenschaftler hat geschrieben, was wir dafür brauchen, ist ein Bewusstsein für die kommunikative Funktion von Sexualität, bei der es vor allem um Angenommensein, Geborgenheit, Intimität und Nähe geht. Also auch hier ist, sogar wo man denkt, das ist weit weg, ist das sehr nahe, dass die Wahrheit sagen, wie reden wir miteinander und Liebe auch im Sinn von Sexualität nahe beieinander. Liebe und Wahrheit gehören enger zusammen, als wir vielleicht auf den ersten Blick denken, aber sie sind auch ein bisschen komplexer in ihrer Beziehung. Amen.